Liebe Frau Aigner, lieber Herr Schneider, lieber Thomas Gottschalk, meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich muss einmal kurz ein Foto machen, um zu dokumentieren, wie 22% Frauen im Publikum aussehen. Als ich klein war, hatten wir zu Hause die Hör zu, das ist auch Oldschool-Medien, und da gab es hinten immer nur so eine Seite Original und Fälschung. Da konnte man das Bild immer so danach absuchen, wo was nicht stimmt. Das mache ich nachher mit diesem dann auch mal, was ich gerade fotografiert habe. Ich würde gerne Ihnen ein paar gedankliche Inputs zu geben versuchen zu dem Themenfeld, was jetzt diese Tage uns hier alle in München beschäftigt. Und ich würde gerne ein bisschen etwas dazu sagen, warum wir aus meiner Sicht im Moment eine ganze Menge an unkreativer Zerstörung im Prozess der Digitalisierung haben, warum wir darauf achten sollten, welche Technologien wir wählen, um sie voranzutreiben, weil das sehr viel mit uns selbst, existenziell mit uns selbst zu tun hat. Und ich würde auch gerne darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass uns die größte digitale Disruption tatsächlich noch bevorsteht. Eine Kriegserklärung kann friedlich daherkommen. Das haben wir gelernt vor einigen Tagen, als eine neue App an den Start gegangen ist, nämlich die App mit dem Namen Peace, Frieden. Diese App, die jetzt hier eigentlich zu sehen sein sollte, da kommt sie auch. Diese App wurde im App Store aufgeschaltet und gehört zur Gruppe der Adblocker, der Werbeblocker. Das heißt, diese App sorgt dafür, dass wir zum Beispiel inzwischen jetzt auch auf diesen kleinen Geräten, die wir alle ja ständig bei uns haben, keine Werbung mehr eingespielt oder geschaltet bekommen. Die App namens Frieden sollte für denselben sorgen, nämlich auf Seite der Nutzerinnen und Nutzer, und hat doch die gesamte Medienbranche in eine ziemliche Aufruhr versetzt. Man kann also sagen, der Frieden im Internet ist volatiler als das Abkommen von Minsk. Er hat genau 36 Stunden gedauert. Dann hat sich der Entwickler der Peace-App, Marco Arment, dazu entschlossen, die App wieder aus dem App-Store zu entfernen. Wegen zu großen Erfolges, finde ich eine sehr interessante Begründung, habe ich noch nie gehört zuvor. Und ich zitiere ihn mal, er sagt nämlich, "Achieving this much success with Peace just doesn't feel good, which I didn't anticipate, but probably should have." So viel Erfolg mit dem Frieden zu haben, fühlt sich gar nicht gut an. Ich hätte darauf gefasst sein müssen, war ich aber nicht. Wenn man das anders übersetzen will, kann man sagen, das ist Feigheit vor dem Feind, was hier passiert ist. Und der Feind des friedlichen Surfens und Lesens im Internet ist in dem Fall eben nicht die Nutzerin oder der Nutzer, sondern das sind wir irgendwie alle ein bisschen. Das sind die Medienunternehmen, das sind die Werbevermarkter, das ist Google und das sind andere, die glauben, sie könnten das Internet, das Web insbesondere, permanent mit einem weiter wachsenden Sperrfeuer von schlechter Werbung überziehen, und wir würden uns das alle antun. Warum war Peace nach 36 Stunden aus dem App Store entfernt? Weil das passiert, was Sie hier auf diesen beiden Bildern sehen. Links ein iPhone-Screen mit Werbung, rechts ein iPhone-Screen ohne Werbung. Peace war durch die Tatsache, dass Apple mit dem iOS 9, dem Betriebssystem iOS 9, zum ersten Mal zulässt, dass Adblocker eben sozusagen auch mobile betrieben werden können, plötzlich eine Riesennummer geworden. Und letztlich geht es darum, dass wir zunehmend feststellen, auch durch Befragungen und durch Studien, die es dazu gibt, dass Nutzerinnen und Nutzer immer stärker genervt sind von einem Werbebombardement mit Bannern, beweglichen Bannern, Pop-ups, Videos, Pre-Rolls, die plötzlich losscrollen und man weiß gar nicht, wie man jetzt sozusagen zu dem zurückkommen soll, was man eigentlich sehen sollte. Peace war also übersetzt eine Kriegserklärung an die disruptiven Formen der digitalen Werbung, wie sie uns eigentlich zunehmend nicht mehr gefallen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass diese Entwicklung mit der Rücknahme von Peace aus dem App Store nicht beendet ist. Denn weltweit nutzen inzwischen etwa 150 bis 200 Millionen Menschen Werbeblocker, sowohl stationär am Laptop als auch im mobilen Netz, also auf dem Smartphone oder auf den Tablets. Und das ist genau die junge Zielgruppe, die wir in der Zukunft unserer Medienentwicklung als Kundinnen und Kunden erreichen wollen. Ich glaube, wenn man ehrlich damit umgeht, muss man sagen, Marco Arment hat sich als Entwickler von Peace wahrscheinlich dem Druck der Unternehmen gebeugt, der dann kommt. Und die Diskussion führen wir ja gerade auch sehr enthusiastisch, freundlich formuliert, sehr kreativ, zerstörerisch, unfreundlich formuliert in der deutschen Medienbranche, weil sie das Geschäftsmodell freier Inhalt gegen Werbung infrage stellt. Und das ist ein Geschäftsmodell der Medien, an dem wir alle seit Jahren arbeiten. Es ist ein gutes Geschäftsmodell in vielerlei Hinsicht, was sicherlich eine Säule unserer Medienzukunft bleiben wird, bei allen Disruptionen. Aber es ist in der Ausprägung nicht so gut, wie es sein sollte. Und vor allem haben wir bislang im Wesentlichen darauf gesetzt, es quantitativ zu entwickeln und nicht auf die qualitative Veränderung und Verbesserung, uns wirklich kreative, schöpferische Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich in einer Dimension tun kann, wo Online-Werbung unglaublich wächst, wo sie die zurückbleibende klassische Werbung bislang nicht ganz ersetzen kann, aber wo vor allem auf dem kleinen Screen der Mobilgeräte irgendwie das, was wir bislang machen, das Sperrfeuer von Werbung uns so auf Dauer nicht wird gefallen können, wenn wir den Kunden als Nutzer von inhaltlichen Angeboten, als anspruchsvoll in ästhetischen und qualitativen Fragen wirklich ernst nehmen wollen. Jede Zeit erlebt ihre eigenen technologischen Umbrüche. Nur dieses hier funktioniert nicht, weil der Klicker offenbar aus der Web 1.0-Zeit ist. So, jetzt haben wir es. Ältere Herren sollen offenbar auf diesem Screen nicht gezeigt werden. Ich kann nichts dazu. Es handelt sich beim ersten um Josef Schumpeter, den ich Ihnen ans Herz legen darf, weil Schumpeter in seinem wirklich wunderbaren Buch schon 1942 ja geschrieben hat, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, über die schöpferische Zerstörung. Und dieser Gedanke ist ein sehr kluger Gedanke, mit dem wir uns heute beschäftigen sollten. Schumpeter sagt, wir müssen uns immer wieder neu erfinden in einem Prozess der schöpferischen Zerstörung, bei dem Güter und Produktionsverfahren immer wieder durch neue ersetzt werden. Und das ist der Motor unser aller wirtschaftlicher Entwicklung. Zentrale Rolle dabei spielt, Achtung, Message an Sie alle, die Sie hier sitzen, zentrale Rolle dabei spielt der schöpferische, einfallsreiche Unternehmer, der eben neue Ideen entwickelt und den Einsatz neuer Produktionsmethoden, neuer Angebote immer wieder sich zur Aufgabe macht. Diese Idee der schöpferischen Zerstörung hat dann Clayton Christensen in seinem Buch The Innovator's Dilemma 1997 vorangetrieben. Er überträgt das speziell auf technologischen Fortschritt, auch auf die Medienbranche und sagt, wir haben es hier mit Disruptive Innovation zu tun. Daher kommt auch der Titel dieser Medientage und das ist sozusagen ja inzwischen wirklich zu einem Mantra unserer digitalen Medienentwicklung geworden und zwar zu einem, das uns gut leiten kann, wenn wir darüber nachdenken wollen, was in dieser Medienwelt passiert. Ich wäre nicht abgeneigt gegen eine neue Batterie oder so, falls jemand so alte Sachen hier zur Verfügung hat. Das würde uns, glaube ich, helfen. Der Adblocker Peace hat eine Art Kampf aufgenommen zu dem, was ich jetzt als durchaus unkreative Zerstörung bezeichnen möchte. Er hätte vielleicht sogar die Kraft gehabt, einen echten Bruch, eine echte Disruption herbeizuführen, wenn wir ihn ernst genommen hätten und das Geschäftsmodell der digitalen Werbung im Geschäftsmodell der Vermarktung digitaler Inhalte auf andere Füße zu stellen. Ich glaube, der Satz mehr ist mehr kann weder bei Inhalten noch bei Werbeangeboten auf Dauer uns in eine erfolgreiche Zukunft führen. Denn für den Nutzer, für die Nutzerin bedeutet mehr ist mehr, weniger ist mehr. Wir werden mit Unterbrecherwerbung, mit Pop-ups, mit fliegenden Bannern, Rollovers und dröhnenden Videos versorgt. Wir kriegen dafür ein weniger an Informationen an vielen Stellen, an inhaltlicher Klarheit. Wir verzichten auf Fokus, wir verzichten auf Ruhe und das, was wir eigentlich mit Mediennutzung ja oft auch wollen, nämlich kurz mal die Informationen des Tages wirklich schnell zu bekommen. Ich frage Sie mal, würden Sie sich zum Beispiel heute Morgen beim Frühstück eigentlich minutenlang ohne Unterlass anbrüllen oder beim Lesen hin und her schubsen lassen? Vermutlich würden Sie das nicht tun, ich jedenfalls auch nicht. Und warum sollten wir das eigentlich im Internet mit uns machen lassen auf Dauer? Das ist eine Frage, die wir uns alle mal stellen können. Was sagt das vor allem über uns, wenn wir uns dem 24/7-Bytegeballer aussetzen und da nichts gegen tun, auch nicht aufmucken, also daran irgendwie mitwirken? Es sagt vor allem, dass wir uns gegenseitig so behandeln, als seien wir die Resterampen der digitalen Zerstreuung. Ich glaube, das sind wir nicht, sondern wir sind zu mehr in der Lage und dieses Mehr sollten wir kreativ ausnutzen. Der Slogan der Werbewirtschaft, zusammengeschnurrt auf Klick mich, ist ein Slogan, der ungefähr den erotischen Reiz ausstrahlt, die frühere Call-in-Werbeformate im Privatfernsehen hatten.
Ruf mich an!
Für diejenigen, die jetzt das nicht sehen konnten, weil aus Copyright-Gründen das nicht gestreamt oder im Fernsehen übertragen werden kann. Sie erinnern sich vielleicht, jedenfalls wenn Sie so alt sind wie ich, an diese übersichtlich gekleidete mitteljunge Dame, die eine Peitsche in der Hand hält und in einem relativ restringierten Code der persuasiven Kommunikation, nämlich mit drei Worten, sie dazu überzeugen möchte, bei einem überteuerten SM-Call-in-Angebot aktiv zu werden. Das ist der erotische Charme, mit dem wir es zum Teil in der Ansprache des Geschäftsmodells Werbung gegen freie Inhalte und umgekehrt zu tun haben. Und ich glaube, so wird es auf Dauer nicht weitergehen können. Das Geschäftsmodell und diese Entwicklung haben also für uns zum Teil bislang nicht schöpferisch, also kreativ zerstörend gewirkt, sondern sie haben eher unkreativ zerstörend gewirkt, indem sie den Nutzern falsche Angebote machen. Ich glaube, wir können mehr. Ich glaube, wir können interessante, ästhetische, inhaltlich überzeugende Inhalte und Werbebotschaften anbieten. Der Charme der Kann-Rolle ist ja nur ein Beispiel dafür, wie toll, überzeugend und spannend auch Werbung sein kann. Und da müssen wir uns, glaube ich, darauf konzentrieren, uns damit stärker auch fürs Internet auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang auch ein Armutszeugnis, wenn der Bundesverband Digitale Wirtschaft im Kampf gegen Werbeblocker nun die Politik um Hilfe ruft. Regulierung war meines Wissens noch nie ein taugliches Mittel gegen den Mangel an Kreativität und Geschäftsideen. Und die Nutzer von Werbeblockern einfach jetzt auszusperren, wie es beispielsweise bei Bild.de ja geschieht, ich glaube, das wird auf Dauer auch nicht die Lösung der Zukunft sein. Sie müssen und ihre Kundinnen und Kunden, wir müssen unsere Kundinnen und Kunden, ich zähle da absolut mich selber dazu, ernst nehmen. Sonst werden sie uns irgendwann nicht mehr ernst nehmen, umgekehrt. Und das wäre dann fürs Geschäftsmodell und auch für die Inhalte überaus schade. Ich glaube also, dass es Zeit ist, etwas zu verändern, denn wir erleben auch, dass sich bei uns etwas verändert im Zuge dessen. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die menschliche Aufmerksamkeitsspanne von 12 auf 8 Sekunden reduziert. Sie liegt damit jetzt knapp unter der eines Goldfisches. Ich würde dazu gerne sagen, dass ich hier keine kritischen Anmerkungen zu Goldfischen machen möchte, die, wenn Sie auf YouTube sich das anschauen, erstaunlich künstlerische Fähigkeiten haben, zum Beispiel Basketball spielen können unter Wasser und all solche Dinge. Also insofern geht es mir hier nicht darum, jetzt einen falschen Vergleich zu ziehen, sondern es geht darum zu sagen, hier reduziert sich etwas und diese Reduzierung entsteht dadurch, dass auf der anderen Seite überflutet wird, durch Reizüberflutung statt Qualitätsbotschaften, gesetzt auf dumpfe Reaktionen statt Engagement der Nutzerinnen und Nutzer. Und es liegt in unserer Hand oder genauer gesagt in unserem Gehirn, endlich mehr kreative Idee auf gute Werbung, auf ästhetische Reize, auf ansprechende und faszinierende Botschaften zu richten, die gut erzählt sind und die übrigens in den Medien genauso wie in der Werbung funktionieren können. Das Web Analytics Startup Chartbeat in New York hat einen schönen Beweis dafür, dass wir inzwischen mehr können und dass wir auch wissen können, was wir mehr können. Chartbeat liefert unter anderem den Live-Beweis, den man sich in New York anschauen kann. Ich habe das vor ein paar Wochen getan, wie Menschen eine Produktenttäuschung erleben, wenn sie durch reißerische Headlines zum Klicken animiert werden und dann hält das Angebot überhaupt nicht, was versprochen worden ist, was der Teaser versprochen hat. Und dann liegt die Verweildauer auf einer Website gerne unter einer Sekunde. Das ist exakt die Zeit, die man braucht, um hinzuklicken, festzustellen, stimmt mit dem, was an Erwartung geweckt worden ist, nicht überein und weg zu sein. Chartbeat-CEO Tony Hale wirbt deshalb unermüdlich mit dem Schlagwort Engagement, Engagement in Englisch, um zu sagen, wir müssen wegkommen, auch im Geschäftsmodell vom Clickbait, vom reichweitenorientierten Massensammeln von Klicks hin zu einem Geschäftsmodell, was Interaktion über Zeit basiert ist, nämlich Engagement. Das ist sein Ansatz. Und siehe da, wo Engagement probiert wird, die Financial Times ist in diesem Feld ganz erfolgreich unterwegs, andere amerikanische Anbieter sind es auch, wo diese Ansprache funktioniert, da ist die Bounce Rate, also die Absprungrate der Menschen, die sofort wieder weg sind von der Website, überaus gering. Und was wir auch lernen, wenn man sich die umfangreiche Analytik von Chartbeat zum Beispiel mal in Ruhe anschaut, ist, dass viele Annahmen, denen wir immer noch in der massenreichweitenorientierten Ansprache nachgehen, gar nicht stimmen. Es ist nicht so, dass der obere Platz auf der Website der beste ist, um einen Inhalt oder eine Werbebotschaft zu schalten, weil viele Menschen schon scrollen, runterscrollen, bevor die Website sich überhaupt ganz geladen hat. Und das heißt, eher im mittleren Bereich ist die Aufmerksamkeit und bei guten Inhalten die Verweildauer am höchsten. Das sind nur ganz kleine Elemente. Die können Interaktionen messen, Chapping auf der Tastatur, Interaktionen mit der Maus. Man kann alles genau über Ansprache regeln. Wir haben also die technologischen Voraussetzungen, um bessere Kommunikation im Inhalte- und im Werbesektor im Internet zu machen. Es kann gelingen, Quantität durch Qualität zu ersetzen, und die Big Data Analytics, die Möglichkeiten, die uns diese Analysen an die Hand gibt, sind längst da, um die Menschen im Web sehr viel unaufdringlicher, sehr viel passgenauer anzusprechen. Der Chef von WPP, Martin Sorrell, hat uns diese Woche ein Interview gegeben, das am Freitag in der Wirtschaftswoche erscheint. Ich zitiere mal kurz, weil das gibt mir Hoffnung, wenn ich ihn da lese, dass er sagt, Adblockern kommen wir nicht über Verbote bei. Gruß an den Bundesverband der digitalen Wirtschaft. Adblockern kommen wir nicht über Verbote bei. Gefragt sind stattdessen Werbeformen, die nicht nerven und auf einzelne Nutzer zugeschnitten sind, und auch clevere Werbeformen mit einer geschickten Verknüpfung von Werbung und Inhalten. Na also, geht doch. Wenn wir uns mal angucken, was im inhaltlichen Bereich in letzter Zeit passiert ist, dann können wir eine ganze Reihe Beispiele finden, die in diese Richtung gehen. Ich würde Ihnen gerne eines vorstellen als ein Beispiel, was ich auch aus einer ganz individuellen Nutzung heraus wirklich ganz spannend finde. Und das ist Quartz Daily Brief, der tägliche Wirtschaftsnewsletter aus dem Hause Atlantic Media. Hat in kurzer Zeit etwa 150.000 Abonnentinnen und Abonnenten für seinen E-Mail-Service gewonnen. Und hat etwas geschafft, was ganz bemerkenswert ist. Disruptive Innovation heißt nämlich nicht, dass die Vergangenheit keine Rolle mehr spielt. Disruptive Innovation kann auch heißen, dass die Vergangenheit plötzlich ganz viel Rolle wieder spielt. Denn Quartz Daily Brief tut nichts anderes, als die E-Mail und den ganz alten, totgesagten Newsletter wieder zu beleben, nach dem Motto Rise Again and Shine. Und das ist ein Erfolg, der an diesem Beispiel zu sehen ist, wo man sagen kann, wir müssen sozusagen 360 Grad denken, wenn wir wirklich entscheiden wollen, wo geht die Reise hin und wo setzt die Disruption an, was kann sie auch mitnehmen, um daraus wieder etwas Neues zu machen. Quartz also mit dem Newsletter, 150.000 Abonnentinnen und Abonnenten, eine Öffnungsrate von 42%, das ist immens, und die Website dazu 2014 bereits die Schallgrenze von 10 Millionen Unique Visitors im Monat überschritten oder durchbrochen. Die Nutzer, jetzt wird es auch noch spannender, sind im Durchschnitt 40 Jahre alt. Sie haben ein Durchschnittseinkommen von etwa 100.000 US-Dollar. Das ist mehr als beim Economist, mehr als beim Wall Street Journal, mehr als bei der Financial Times und mehr als bei Forbes. Kurz gesagt, eine Traumzielgruppe. Was macht Quartz, um diese Traumzielgruppe zu erreichen? Quartz setzt auf intelligente Inhalte, eigenrecherchiert, aber auch klug kuratiert. Quartz setzt auf Neuigkeitswert, auf Inspiration und bereitet das Ganze klar, ja eigentlich schlicht auf. Konzentriert, schnell zu lesen und dabei unterhaltsam und informativ. Und interessant ist auch, dass die Angebote in einer Länge von unter 500 Worten oder deutlich über 800 Worten gemacht werden. Warum ist das so? Weil uns die Forschung sagt, dass die Menschen im Netz so lesen. Entweder schnell und sehr konzis oder richtig lang, die sogenannten Longreads. In deutschen Medien neigen wir dazu, immer noch gerne uns auf die genutzte Hauptform der gängigen Standardmittellänge zu konzentrieren, die dann leider auch Spannendes oft mittelspannend macht. Und auch hier können wir daraus lernen, wie journalistische Formate sich weiterentwickeln können, ohne großes Bohai, konzentriert auf das, worum es doch eigentlich gerade beim Journalismus geht, auf spannende Geschichten, die toll erzählt sind. Zachary Seward, der leitende Redakteur von Quartz, hat sein eigenes Angebot mal als API, also als Programmierschnittstelle zwischen uns Nutzern und der Medienwelt beschrieben. Das finde ich eine total interessante Analogie, wenn man sich fragt, wohin geht die Reise und wie müssen wir auch anfangen, disruptiv umzudenken in den Kriterien, wie wir auf Medien gucken. Das funktioniert nämlich oft ganz anders als in den klassischen Formaten bei Fernsehen, Zeitung und so, wie wir das eben von früher kennen. Es kann also gelingen, wie das Beispiel Quartz zeigt, Qualität und Quantität zu verbinden, für spannende Zielgruppen und dabei auch Werbung und Inhalte zusammenzubringen. Bei Quartz gibt es genau einen Werbeplatz, der in der Mitte positioniert ist. Die Ergebnisse von Chartbeat habe ich Ihnen gerade schon präsentiert. Und wo es um eine Fläche von Sponsored Content geht. Hier wird nicht rumgeballert, da poppt nichts auf, da konzentriere ich mich und darf mich entscheiden, lese ich das oder lese ich es nicht. Anscheinend funktioniert es gut, die Zahlen werden nicht veröffentlicht, aber man hört aus dem Hause Quartz, dass das Geschäftsmodell sehr erfreulich sei. Wenn wir in diese Richtung gehen, dann treffen wir den Nerv der Zeit. Wir treffen auch den Nerv von vielen Menschen, die Nerven haben, die ansonsten etwas viel getroffen werden. Oder wie ein DAX-CEO kürzlich zu mir gesagt hat, ich erwarte von Medien, dass sie mir die Möglichkeit zum konzentrierten Lesen geben, nicht aber, dass sie ständig versuchen, mich genau davon abzuhalten. Wie absurd die entgegengesetzte Dynamik unserer derzeitigen unkreativen Zerstörung ist, zeigt sich unter anderem auch an dem Phänomen des Non-Human Traffic, mit dem gerade die digitale Werbung es jetzt zu tun hat. Non-Human Traffic heißt nichts anderes, als dass Werbung nicht mehr von Menschen geklickt wird, sondern von Software geklickt wird. Das Wall Street Journal hat unter einem Riesenaufschrei in der Branche schon im vergangenen Jahr darüber geschrieben, dass inzwischen mehr als ein Drittel der Werbeklicks gar nicht mehr von Menschen kommt. Jetzt nochmal ganz langsam zum Mitdenken. Um die Klickzahlen von Webangeboten nach oben zu treiben, wird Software eingesetzt, sogenannte Bots, die auf Websites klicken, auf die Menschen nicht mehr klicken wollen. Wenn ich das noch ein Stück weiter übersetze, dann kann ich sagen, statt dass wir bessere Angebote machen, automatisieren wir die Response auf schlechte Angebote. Kann man als Zukunftsstrategie sehen, erfolgreich wird es, glaube ich, auf Dauer nicht sein. Ich würde deshalb darüber reden, was wir von anderen vielleicht mitnehmen könnten an Inspirationen für Disruption. Ich glaube, es wird Zeit, von der unkreativen auf die kreative Zerstörung zurückzukommen. Und da würde ich Ihnen gerne ans Herz legen, Tim Wu, den Chef des MIT Media Lab, der kürzlich in einer kleinen, schönen Serie im New Yorker sehr ansprechend herausgearbeitet hat, warum wir in unseren jetzigen Entscheidungen für oder gegen Technologien über unsere Zukunft bestimmen. Wu unterscheidet auch implizit zwischen kreativer und unkreativer Zerstörung. Und er sagt, wir entscheiden uns entweder für anspruchsvolle oder für anspruchslose Technologien, im Moment für anspruchslose im Wesentlichen. Und damit entscheiden wir über uns. Und ich zitiere ihn, ich übersetze das mal schnell. Im Grunde genommen entscheiden wir bei unserer Nutzerentscheidung darüber, was wir selbst aus uns machen. Wenn wir die richtigen Technologien wählen, ist es gut, wenn wir die falschen wählen, dann entscheiden wir uns für eine Logik der biologischen Verödung des Menschen. Biological Atrophy. Was meint Tim Wu mit der biologischen Verödung des Menschen? Er meint, dass wir im Zuge der Digitalisierung an vielen Stellen Inspiration gegen Bequemlichkeit und Qualität gegen das schnelle Abschöpfen von Quantität ausgetauscht haben. Und er plädiert dafür, stattdessen auf Technologien zu setzen, denen drei Eigenschaften entgegenkommen. Diese drei Eigenschaften sind einmal, dass man Zeit braucht, diese Technologie zu lernen, in den Griff zu bekommen. Zum anderen, dass die Nutzung auch eine gewisse Konzentration voraussetzt. Und zum dritten, dass das Risiko des Scheiterns in dieser Nutzung eingebettet ist. Und das ist das, was Schumpeter mit seiner Idee von schöpferischer Zerstörung meint. Ohne das Risiko des Scheiterns, ohne sozusagen das wirklich Neue auszuprobieren, passiert nichts Neues. So basal muss man das auf den Punkt bringen. Ich glaube, die technologische Transformation unserer Zeit setzt eben bislang andere Zeichen. Wir werden immer einfacher und bequemer. Wir nutzen auch immer weniger Zeit für die Auseinandersetzung mit Technologien. Das ist an vielen Stellen wirklich total convenient, wie der Begriff es sagt, und macht unser Leben einfacher. Aber in der Logik von Tim Wu ist es möglicherweise etwas, worüber wir nachdenken müssen. Wir brauchen auch nicht mehr besonders viel Konzentration. Das geht alles automatisiert. Und es ist eigentlich auch kein Risiko mit dem Einsatz von Technologien verbunden. Ja, man kann sich mal vertwittern und dann kommt ein kleiner Shitstorm über einen, aber in der Regel ist das dann auch irgendwann wieder vorbei. Die Eigenschaft des Menschen liegt darin, dass er gefordert werden will. Das ist sozusagen in unserem Gehirn, in unserer biopsychologischen Grundlage angelegt. Und ich glaube, es wäre wahnsinnig schade, wenn wir im Digitalisierungsprozess darauf verzichten würden, diese Eigenschaft des Menschen wirklich mit Werf voranzutreiben und uns darauf zurückzuziehen, dass uns die Technik alles abnimmt, was uns als inspirierte, kreativ denkende, zu neuen Erfindungen mögliche Spezies eigentlich ausmacht. Irgendwann haben wir dann nämlich die Frage zu vergegenwärtigen, ob es nicht die radikalste Disruption des Digitalen ist, die noch vor uns liegt. Im Grunde genommen unsere Selbstkannibalisierung. über Technologie. Ich will mal zwei Beispiele Ihnen sagen, die so ein bisschen beschreiben, was ich damit meine. Man kommt da nicht gleich drauf, aber ich versuche es mal zu erklären. Das erste Beispiel bezieht sich auf die Industrialisierung der Darreichungsformen. Und das Beispiel, was ich jetzt zeige, ist Facebook Instant Articles, das heute ja gerade aus der Probephase bei iOS rausläuft und jetzt flächendeckend angewandt wird. Unter unternehmerischen Gesichtspunkten, Gratulation an Facebook, eine großartige Idee. Sie integrieren die Medienartikel, die Angebote der Medienhäuser gleich in den Stream, in die Timeline des Nutzers. Und sie reduzieren die Zeit, die sie brauchen, um einen Artikel anzusteuern, von 8 bis 12 auf eine Sekunde. Ja? Sonst haben wir auf der Timeline den Artikel, wir klicken dann rum über verschiedene Stufen, bis wir endlich auf der Website sind. Das alles muss neu geladen werden. Bis dahin haben sie schon wieder vergessen, was sie eigentlich machen wollten, wie der Goldfisch eben. Bei Instant Articles ist das anders. Sie scrollen drüber und genau wie die Videos jetzt automatisch loslaufen, haben Sie den Artikel da, einmal antippen und schon können Sie lesen. Das ist für uns Medien auf der einen Seite super, auch weil die Markenführung bislang in diesem Rahmen gut gelingt und angeblich auch die Werbeeinnahmen innerhalb dieses Angebots dann behalten werden dürfen bei den Medienhäusern. Bin ich gespannt, ob das so auf Dauer so bleiben wird. Aber es geht um was anderes, was mir dabei Gedanken macht, wenn ich aus einer ganz geschäftsorientierten Perspektive mal raustrete. Und auf diese Gedanken komme ich, wenn ich verstehe, das ist eigentlich eine total integrative Technologie, auf die wir uns da beschränken. Totale Integration von allem. Alles ist irgendwann in einem Livestream drin, wie der US-Kollege David Gelernter mal sehr schön formuliert hat. Und in diesem Livestream bewegen wir uns und da kommen wir gar nicht mehr raus, weil es so wahnsinnig bequem und so wahnsinnig convenient ist. Und unsere Geduld ist auf eine Sekunde reduziert, um einen spannenden Inhalt zu adressieren. Das hat natürlich Folgen, auch für Nutzerverhalten. Das perpetuiert sich, das setzt sich irgendwann fest. Und irgendwann stecken wir in diesem Web der integrierten Anbieter in einer Comfort Zone, in einer Komfortzone mit Folgen. Nach den All-Inclusive-Ferien kommen die All-Inclusive-Ferien von disruptiven Informationen und Gedanken. Ich glaube, das ist eine Form von unkreativer Zerstörung eines Medienmodells, das, wie Ilse Aigner eben gesagt hat, mehr will, als einfach nur Inhalte in die Welt zu schleudern, sondern eines Medienmodells, wo wir uns viele Hoffnungen gerade mit der Erfindung des Web gemacht haben, da auch neue Formen zu probieren, auch neue Interaktionen zu probieren. Das ist jedenfalls dieser Stream mit Instant Articles sicherlich nicht das Web, das Tim Berners-Lee vor Augen hatte, als er am CERN in Genf das World Wide Web sich ausgedacht hat. Und wenn ich Ihnen einen Beitrag ans Herz legen darf, dann würde ich in diesem Moment gerne Ihnen ans Herz legen, einen wunderbaren Aufsatz des kanadisch-iranischen Bloggers Hussein Derakhshan, der in Medium im Sommer dieses Jahres geschrieben hat über das Web We Need to Save und der nach 6 Jahren im Gefängnis wieder rauskommt, nachdem er die Blogger-Szene im Iran erfunden hat und wieder ins Netz geht und komplett entgeistert ist über das, was er da findet und sagt, das hat nichts mehr nach diesen 6 Jahren damit zu tun, was ich hier mal machen wollte und worüber ich so wahnsinnig begeistert war. Also, the rich, diverse, free web that I loved and spent years in Iranian jail for is dying, sagt dieser Mann. Und die Gedanken, die er formuliert, vor dem Hintergrund dessen, worüber ich spreche, sind ziemlich spannend. Also, der eine Punkt, die Industrialisierung der Darreichungsformen. Der zweite Punkt, die Industrialisierung der Inhalte. Auch hier entwickeln wir uns in eine interessante Richtung, die wir als Robo-Journalism versus Biojournalismus, wie ich das mal nennen würde, beschreiben können. Algorithmen können inzwischen Nachrichtentexte schreiben. Das probiert zum Beispiel das US-amerikanische Unternehmen Narrative Science und ist damit sehr erfolgreich, hat auch sozusagen in der Kooperation mit Forbes schon eine ganze Menge Angebote da im Spiel. Und die Zeit hat neulich sehr schön dokumentiert in einer Gegenüberstellung von einem algorithmischen Artikel versus eines menschlichen Artikels, dass man die beiden eigentlich nicht mehr unterscheiden kann. Funktioniert noch nicht überall, funktioniert aber in der Sportberichterstattung, in der Wahlberichterstattung, in der Finanzberichterstattung, also überall dort, wo Zahlen- und Ergebnisorientierung im Spiel sind. Der CEO von Narrative Science, Stuart Frankel, sagt, diese Entwicklung ist erst am Anfang und er sagt genau, if a story can be written by a machine from data, it's going to be. It's really just a matter of time at this point. Jede Geschichte, die von Maschinen geschrieben werden kann, wird von Maschinen geschrieben und er ist sehr zuversichtlich, dass jede Geschichte von Maschinen geschrieben werden kann. Das ist dann eine Zukunft einer Logik der Technologie, bei der ich glaube, dass wir in diese Richtung uns nicht bewegen wollen, weil da Serendipity, die Überraschung, die Kreativität des menschlichen Gehirns, die sich auch im Journalismus ausdrückt, zu kurz kommt. Ich glaube, wir reden über unterschiedliche Dinge, wenn wir über informationsorientierten Journalismus oder über Unterhaltung reden. Und da ist natürlich die genaue Fokussierung des Kundenbedürfnisses genau richtig. Netflix ist ein Beispiel dafür, wie man disruptive Digitalisierung großartig machen kann. Netflix, der Film- und Serienanbieter im Internet, hat schon 1997 die erste Stufe der digitalen Disruption gezündet. Er hat nämlich das Geschäft der Videotheken kaputt gemacht, indem er hingegangen ist und gesagt hat, du suchst dir im Netz aus, was du gucken willst und ich schicke dir die DVD. Die zweite, sehr viel spannendere Stufe der Disruption ist dann 2007 gekommen, als Netflix hingegangen ist und gesagt hat, hier tut sich was im Internet und wir bauen jetzt unser Geschäftsmodell von DVD-Verschickung über Internetbestellung zu Livestreaming um. Warum ist das so spannend? Weil das ein Beispiel dafür ist, was sozusagen im Lauf des geschäftlichen Erfolgs digitale Disruption oder mit Schumpeter schöpferische Zerstörung beschreibt. Nicht darauf warten, bis wirklich aus dem laufenden Geschäftsmodell das letzte Quäntchen rausgequetscht ist und dann auch keiner mehr was damit zu tun haben will, sondern an dem Punkt, wo es richtig gut geht, zu sagen, what's the next step? Da müssen wir hin und da gehen wir hin. Anders formuliert, kill your darlings before they kill you. Wenn wir das weitertragen, dann beschränkt sich das, ich will nur den Rahmen wirklich gänzlich aufmachen, natürlich überhaupt nicht auf die Medienindustrie, die Medienwirtschaft, sondern wenn zutrifft, was zum Beispiel der Chief Operating Officer von Nike vor einigen Tagen gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass wir in Bälde mithilfe eines 3D-Druckers unsere Laufschuhe zu Hause ausdrucken können, dann ist das die nächste Stufe der digitalen Disruption und wiederum die Umwälzung eines Geschäftsmodells, einer ganzen Branche, auch eines wirtschaftlichen Trends, nämlich des Outsourcings. Wenn Sie hier hinkommen heute Morgen und Sie haben Ihre Krawatte vergessen, bei den vielen Männern im Publikum ja wahrscheinlich, dass der ein oder andere diese Problematik hatte, dann können Sie im Hotel demnächst sich ein Design runterladen für 4,99 € und dann drucken Sie sich an der Rezeption die Krawatte schnell aus. Praktisch, dann hat man sie nämlich. Bedeutet, wir müssen nicht mehr in anderen Ländern produzieren, wir müssen nicht mehr auslagern, verändert ganz weitreichend das, was wir als Konstruktionen, als Struktur unserer Wirtschaft heute kennen. Gehen wir mal auf den Journalismus zurück. Wenn ich über Unterhaltung rede, Netflix, finde ich es großartig, welche Convenience, welche Schnelligkeit, welche individualisierte Ansprache, welche Orientierung an Kundenbedürfnissen wir heute leisten können. Wenn ich bei der Produktion, Stichwort Industrie 4.0, mir angucke, was da kommt, muss ich sagen, finde ich spannend. Da ist Customer Orientation sicherlich absolut zentral. Wenn ich über Journalismus, über informationsorientierte Medien rede, habe ich eine leicht andere Wahrnehmung und das würde ich Ihnen gerne begründen. Ich glaube, wir müssen uns bei Medien darüber verständigen, ob wir immer noch der Meinung sind, dass Medien über unsere individuellen Präferenzen hinaus uns etwas bieten müssen, dass Medien auch dazu da sein müssen, uns aus unseren individuellen Wohlfühlzonen herauszuholen, aus den Wohlfühlzonen der Selbstgewissheit und auch Selbstverstärkung, die personalisiertes Internet im Internet halt ganz stark angespielt werden. Ich glaube fest daran, dass Medien die Aufgabe haben, Unterschiedliches zu zeigen und Unterschiedliches auch in einer Gesellschaft zu verbinden. Wenn wir gerade hier aus dieser Halle rausgehen und uns angucken, in welcher Welt wir leben, ja, Stichwort Syrien, Stichwort Flüchtlingsproblematik und so weiter. Wenn Sie da nicht dahin gehen und Sie haben Medien, die Unterschiedliches verbinden, die Positionen aufzeigen, die dazu einladen, dass eine Gesellschaft sich darüber verständigt, was in ihr eigentlich passiert und wie sie selbst sich eigentlich definieren will, wer soll es denn machen? Jeder Einzelne mit jedem Einzelnen? Das wird so nicht funktionieren. Wir brauchen da die ein oder andere Instanz. Da müssen die Kontroversen offengelegt werden, da müssen die Unterschiede gezeigt werden, da muss auch recherchiert werden und da müssen die Finger in die Wunden der Gesellschaft gelegt werden, die in solchen Zeiten des Umbruchs eben immer wieder hart auszuhalten sind. Das ist die Aufgabe der Medien. Und ich glaube, wenn wir das zugrunde legen, dann können wir nicht dahin gehen, dass wir sagen, wir industrialisieren den Journalismus, wir industrialisieren die Werbeangebote und die inhaltlichen Angebote im Netz. Wir müssen uns mehr Gedanken machen, wofür unser Gehirn in der Lage und gemacht ist. Eine technologische Transformation, die wir also gerade in den Medien durchmachen, wieder in Anleihe an die Überlegungen von Tim Wu, hat die Macht, uns sozusagen unsere Kreativität zu nutzen. Wir haben die Macht, unsere Kreativität zu nutzen oder es zu lassen. Und das Szenario, mit dem wir uns jetzt inzwischen beschäftigen können, nächste Stufe der Disruption, ist eines, wo ich eine Anleihe an Amazon nehme, um zu zeigen, wohin die Reise gehen kann. Amazon, absolut disruptiv unterwegs in vielen, vielen Dimensionen, hat, wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, ein Patent auf das sogenannte Anticipatory Shipping und könnte damit den Internethandel ein zweites Mal revolutionieren. Anticipatory Shipping heißt, dass die Ware künftig auf den Weg zur Kundin, zum Kunden gebracht wird, bevor dieser sie überhaupt bestellt hat. Das geht so, dass man mithilfe von Predictive Big Data Analytics rausfinden kann, aus dem Verhalten des Nutzers, dem bisherigen Verhalten des Nutzers, was er jetzt bald bestellen wollen wird. Und das ist total bequem. Nach dem Motto, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich jetzt sozusagen neue Milch brauche. Amazon weiß das aber schon aus meiner Datenanalyse und die Milch ist da. Fände ich großartig, fände ich sehr bequem. Das Magazin Forbes hat gesagt, was Amazon davor hat, ist schlicht genial. Die vorausschauende Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Was hat das mit Medien zu tun? Es hat eine Menge mit Medien zu tun, denn die Waren, die Amazon verschickt, sind ja noch materiell in der Regel. Das heißt, die müssen verschickt werden, möglicherweise mit Drohnen, wie ich es jetzt hier mal als Beispiel, das darüber wird ja intensiv nachgedacht, aufgezeigt habe. Informationen sind auch Produkte in der digitalen Wirtschaft und bestens dafür geeignet, im Internet verschickt zu werden. Das ist kostenmäßig ganz, ganz wunderbar, weil das einfach durch die Datenleitung gehen kann. Und das heißt, was wir im Anticipatory Shipping für die materielle Warenwirtschaft uns vorstellen können, können wir uns als Anticipatory Information natürlich auch als nächste digitale Disruption für unsere Medienwelt vorstellen. Ich bekomme also das, was ich noch gar nicht zu suchen gewusst habe, schon auf meinen Screen gepusht, bevor ich überhaupt selber wahrgenommen habe, dass ich das jetzt gerade wissen will. Interessante Vorstellung, auch unter Erkenntnistheorien, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Ich will nur sagen, was hier sozusagen als Modell aufscheint, ist die totale Rausrechnung des Suchenden, des fragenden Menschen aus der digitalen Servicegleichung. Ich glaube, das ist nicht die digitale Disruption, die wir wollen sollten, auch wenn wir längst natürlich erste Ansätze davon im Rahmen des personalisierten Internets, im Rahmen der Vorschläge bei der Google-Suche und alledem, was man auf Datenanalytik eben uns anbieten kann, kennengelernt haben. Das heißt, Sie können denken, das ist vielleicht die perfekte Informationsversorgung, die Anticipatory Information uns liefern würde, die perfekte individuelle Informationseffizienz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir bei der Vorstellung eher vorkommen wie einer der restlichen Menschen im Pixar-Film Wall-E, wo die Erde verseucht und vermüllt ist und auf ihr bleibt nur ein kleiner, sehr sympathischer Müllroboter, nämlich Wall-E, übrig. Ansonsten lebt die Menschheit auf einem Raumschiff und ist in der Bedürfnisbefriedigung all ihrer organischen und sonstigen Funktionen auf dieses Raumschiff angewiesen. Das heißt, die Menschen werden nur noch auf so fahrbaren Sitzen durch dieses Raumschiff gefahren und sehen dann eben so aus, wie sie hier aussehen. Wir können davon ausgehen, dass es, wenn wir unser Gehirn nicht trainieren, wenn wir also, wie Tim Wu das gesagt hat, nicht Technologien entwickeln, die uns fordern, die auch unsere Fähigkeit zu geistiger Kreativität fordern, dass wir dann irgendwann auf dem Wege zu einer geistigen Adipositas sind, in dieser Anticipatory Information Welt, in der wir uns um nichts mehr bemühen müssen, sondern alles ungefragt zu uns kommt. Deshalb brauchen wir kreative Zerstörung, nicht unkreative Zerstörung, als Herausforderung und als Notwendigkeit, beweglich zu bleiben im Kopf und uns etwas auszudenken, das eben nicht nur unserem Gebot der Convenience entspricht, sondern dem Gebot, die Welt immer mit allem, was wir machen, auch ein Stück neu zu erschaffen. Ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür, um jetzt auch nicht sozusagen negativ hier in die Schwingung zu geraten. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Menschen dazu bereit sind. Genau das also, was ich eben im Werbebereich unter dem Stichwort Engagement gesagt habe, in jeder Hinsicht auch für Unternehmertum und für neue Medienangebote einzusetzen. Ein Beispiel, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist die Finanzierung einer Kinderfernsehserie über die US-Crowdfunding-Plattform Kickstarter, wo mehr als 100.000 Menschen bereit waren, Geld zu geben, um die abgesetzte Fernsehserie, die 26 Jahre lang bei PBS gelaufen war, wieder ins Leben zu rufen, mit einer Summe von Endergebnis fast 5,5 Millionen US-Dollar. Das ist was möglich ist im Internet, wo Menschen sich einfach aus der Begeisterung für eine Idee heraus bereit erklären, unternehmerisch tätig zu werden, sich zu engagieren, Geld zu geben für etwas. Wir haben also diese Beispiele für Engagement und das ist sozusagen das, was wir stärker fördern müssen. Ich komme zum Schluss mit einer Abrundung der Frage, Frage, was ist denn die nächste große Disruption, die wir auf all diesen beschriebenen Entwicklungen zu vergegenwärtigen haben? Und ich glaube, das, was ich Ihnen zu Anticipatory Information gesagt habe, zeigt schon, wohin die Reise geht. Die nächste große Disruption fordert unser Gehirn. Sie fordert unser Gehirn nicht nur als Ausgangspunkt für kreative Ideen, für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, für all das, was unter schöpferischer Zerstörung oder kreativer Zerstörung möglich ist. Sie fordert unser Gehirn nicht nur insofern, als wir uns von der reinen Bequemlichkeit auch ein bisschen auf die Anforderungen einlassen können, die neue Technologien uns stellen, damit eben Innovationen daraus entstehen können, sondern sie fordert unser Gehirn als Hauptspielplatz für das, was in der technologischen Entwicklung passiert. Und diese nächste große Disruption ist die Verbindung von Neurowissenschaften und Informatik. The next big thing sozusagen. Was wir heute tun können über Elektroenzephalographie, auch über Hirnimplantate, ist erstaunlich. Die wenigsten von Ihnen werden sich damit beschäftigt haben. Ich tue das gerade ganz intensiv. Und es gibt zum Beispiel die amerikanische Firma Neuroski, die über die Software MindWave einen kleinen Kopfhörer anbietet, der über wenige Elektroden ihre neuronalen Signale so auslesen kann, dass sie auf dem iPad ein Spiel durch Denken spielen können. Es gibt im medizinischen Bereich unfassbare Fortschritte in der Nutzung von Implantaten, wo Menschen, querschnittsgelähmte Menschen, durch Denken Roboterarme steuern können und damit eine Trinkflasche zum Mund führen können. Großartige Entwicklungen, die diesen Menschen zum Beispiel Autonomie, physische Autonomie zurückgeben. Großartige Entwicklungen in der Verbindung des menschlichen Gehirns mit der Maschine und der sie antreibenden Software. Das ist sozusagen the next big thing, das wir gestalten müssen. Das ist das, was unter dem Stichwort Neuromedien so langsam beginnt, durch die Diskussionen zu geistern, kommend wie immer aus den USA und aus Südostasien, aber mit dem wir uns beschäftigen sollten. Wenn wir nicht nur Target, sondern auch Treiber dieser Entwicklung sein wollen, dieses neuen Stufenmodells der digitalen Informationswirtschaft, dann sollten wir erstens nicht weiter zulassen, dass unser Gehirn mit Massenware überflutet wird, sondern auf Qualität, auf individuelle Ansprache und auf schöpferische, nicht unschöpferische Zerstörung setzen. Dann sollten wir unsere Ressourcen nutzen, die wir alle hier oben haben, und uns wirklich darauf konzentrieren, etwas Neues zu machen und nicht die laufenden Geschäftsmodelle bis zum letzten Tröpfchen auszuquetschen, um dann dazustehen und nicht weiter zu wissen. Und dann sollten wir bereit sein, Risiken einzugehen, auch das Risiko des Scheiterns in dem, was wir ausprobieren. Unsere Haupteigenschaft, meine Damen und Herren, ist, dass wir Menschen sind, und das ist jetzt nicht irgendwie ein episches Wort zum Schluss, sondern das ist etwas, was wir an diesen Entwicklungsdimensionen und Dynamiken, in denen wir gerade unterwegs sind, uns gelegentlich vor Augen führen müssen. Wir sind Menschen. Mensch ist nicht nur ein Gattungsbegriff, sondern bezeichnet auch eine Qualität, so denke ich. Und für die Gestaltung unserer Medienzukunft wäre es gut, wenn wir den Mut hätten, uns selbst zu unterbrechen, aber nicht als Abschaffung des Geschäftsmodells Mensch, sondern in dem Sinne, dass wir unsere Kreativität nutzen, wirklich etwas Neues, Schöpferisches zu gestalten, was im Sinne der Verbindung von technologischen Möglichkeiten und Humanität uns wirklich ein Stück weiterbringen kann. Ganz im Sinne dessen, was der wunderbare Dichter und Künstler Francis Picabia mal gesagt hat: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.